Ich lese uns einen Abschnitt aus Galater 5, die Verse 7 bis 10. Ihr liefet fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solch Überreden ist nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Ich versehe mich zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, wir danken dir auch an diesem Abend, dass wir uns wieder unter deinem Wort versammeln dürfen. Und du weißt auch um die Zeit, in der wir leben. Du weißt um all das, was getan wird und geschieht, auch in deiner Gemeinde. Und so wollen wir dir auch uns ganz persönlich anbefehlen, dass wir den Durchblick behalten, auch in dieser Zeit, dass wir festbleiben an dir, bei allem Fragen, was sagst du dazu, dass wir uns immer wieder mit deinem Wort, mit der Schrift beschäftigen. Und so wie du damals mit dem, was die Pharisäer unter das Volk bringen wollten, dann gesagt hast, ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig, so musst du auch heute gewiss manches, was geschieht, genauso beurteilen. Ach Herr, gib uns heute Abend offene Ohren und offene Herzen für dich. Gib Rüste dem Bruder aus, dass er uns das weitergeben kann, was auch für uns wichtig ist zu wissen in dieser Zeit. Amen.
Ja, ihr lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen. Und wir wollen heute Abend uns mit einem Thema beschäftigen, das auch eher betrüblich ist, das eher eine traurige Notwendigkeit ist. Aber ich denke, ein Ziel auch dieser Endzeitkonferenzen soll und muss es sein, dass wir auch ein Stück einen Überblick bekommen über wichtige Entwicklungen an der Verführungsfront. Wir alle sind leider in diese Front gestellt, ob wir nun wollen oder nicht. Wir müssen uns auseinandersetzen mit falschen Lehren, mit Strömungen einer falschen, gefälschten Christenheit, die wie Sauerteig wirkt, die unterwandert, die nicht in einer offenen Konfrontation mit dem biblischen Christentum arbeitet, sondern sich tarnt als evangelikal, als biblisch, als evangelistisch. Und genau das macht es auch so herausfordernd für uns und macht auch eine gewisse Aufklärungsarbeit geistlich nötig. Das ist nicht etwas, was uns direkt erbaut, aber indirekt erbaut uns das auch, wenn wir lernen, geübte Sinne zu haben zur Unterscheidung von Gut und Böse, von richtig und falsch. Das gehört zur geistlichen Reife und diese geistliche Reife brauchen wir in der heutigen Zeit. Ich will also heute Abend mit uns sprechen über dieses Thema, der Sauerteig wirkt, die unauffällige Ausbreitung des Emerging Church Einflusses. Ich werde nachher gleich noch etwas zu dieser Strömung sagen. Nicht alle kennen sie, Gott sei Dank. Sie ist noch nicht überall verbreitet und durchgedrungen. Ich will das also versuchen, noch mal in kurzen Worten zu erklären. Aber am Anfang wollen wir miteinander einen Blick auf die biblischen Charakteristiken dieser letzten Zeit tun, wie sie im 2. Timotheusbrief uns vor Augen geführt werden. Sein prophetisches Wort, das uns sehr, sehr viel hilft, die heutigen verwirrenden Zeiten, diese Verführungsströmungen geistlich einzuordnen. Ich lese zunächst einmal 2. Timotheus 4 von Vers 1 bis 5. Daher ermahne ich dich ernstlich, vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Eine prophetische Warnung. Und wir leben mitten in diesen Zeiten, von denen dieses Schriftwort spricht. Zeiten, in denen die allermeisten, die sich Christen nennen, die gesunde Lehre, die Verkündigung des Bibelwortes nicht mehr ertragen, weil sie nicht wiedergeboren sind, weil sie nie ihre Knie wirklich vor dem heiligen Gott gebeugt haben, weil sie nie Zerbruch und Überführung von Sünde erfahren haben, sondern letztlich ihr Christentum ja eine Verteidigung des Ego-Trips, eine Verwirklichung ihres eigenen Selbstlebens mit frommen Mitteln ist. Deswegen der Widerstand gegen die Wahrheit, gegen das Wort Gottes. Und auf der anderen Seite entsteht ein Hunger nach pseudochristlicher Nahrung, nach falschen Lehren, die Menschen kitzeln in ihren Ohren, die ihnen das verkünden, was sie gerne hören möchten. Du bist schon recht so. Gott hat dich schon immer geliebt und angenommen und er segnet dich in allem, was du tust und lässt. Das ist die Botschaft, die der Heide gerne hören möchte. Und dafür ist er bereit, viel Geld zu bezahlen. Dafür ist er bereit, Fernsehpredigern zuzuhören, falschen Fernsehpredigern wie Joyce Meyer zum Beispiel, die solche Streicheleinheiten immer gerne weitergibt. Und davon ernähren sich ganze Konzerne und Verlage, dass sie solche üble, verführerische, pseudochristliche Literatur verbreiten, die den Kern des biblischen Christentums umgeht, nämlich das Kreuz und die wahre Erlösung, die alleine in dem Herrn Jesus Christus zu finden ist und durch den Glauben an ihn zu empfangen ist. Also diese biblische Botschaft vom Kreuz, die ist nicht mehr gefragt. Schon gar nicht die Botschaft von der Selbstverleugnung und dem Mitgekreuzigtsein mit Christus, sondern man will letztlich den Sünder bestärken in seinem Ich-Leben. Eine weitere Prophetie möchte ich anschließen aus dem dritten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Da geht es um dasselbe Problem, um dieselben Ereignisse und Entwicklungen. Da lesen wir ab Vers 1, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also das Wort Gottes sagt hier, eine der größten Nöte der Endzeit wird es sein, dass es eben ein solches einflussreiches, breit gefächertes, falsches Christentum gibt. Von Leuten, die nie sich wirklich bekehrt haben, aber trotzdem eine fromme Fassade vor sich hertragen. Von Leuten, die leben wie die Gottlosen, ungehorsam, rebellisch, unheilig, undankbar. Aber alles unter einem christlichen Mäntelchen. Alles fromm getarnt. Ich bin doch auch gläubig, ich bin doch auch Christ, ich bin doch auch wiedergeboren. Diese ganzen Begriffe sind völlig entwertet. In Amerika sehen wir das am deutlichsten, wo jeder Präsident, wenn er gewählt werden will, reborn sein muss, wiedergeboren. Ja? Was immer das auch heißen mag, ganz bestimmt nicht biblische Geburt aus dem Geist. Und das sehen wir auch eben bei ganz, ganz vielen Christen in den evangelikalen Kreisen, nicht in der Welt, sondern in den evangelikalen Kreisen, dass sie im Grunde nicht wirklich wiedergeboren sind, dass sie keinen geistlichen Appetit haben, kein Streben nach Heiligung, kein Unterscheidungsvermögen. Sie können die gesunde Lehre nicht ertragen. Sie leben nach ihren eigenen Begierden, nach ihrem Bauch. Und sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Wenn wir so manche Dinge uns ansehen von Christiwell und Jesus House über manche andere moderne Entwicklung, dann sehen wir, wie genau das bewusst eingesetzt wird. Dass man den Leuten genau das gibt, was sie gerne hätten, nämlich ihr Vergnügen, pseudoreligiöse, seichte Unterhaltung statt biblischer Botschaft. Die Predigt darf höchstens noch 20 Minuten sein. Alle 7 Minuten muss ein Witz zwischen reingerissen werden, damit man das Ganze auch aufbereitet und die Leute es gerne hören wollen. Solche Dinge kennzeichnet dieses endzeitliche Christentum. Und dann natürlich auch so etwas, dass man eigentlich schon gar nicht mehr nach den wirklichen Geboten und Ordnungen Gottes fragt. Dass zum Beispiel die völlige Gleichberechtigung der Frau in allen pastoralen Diensten eine Selbstverständlichkeit ist für diese modernen Christen. Egal, was das Wort Gottes sagt, dass es das eigentlich verbietet. Dass zum Beispiel das voreheliche Zusammenleben eigentlich nur noch eine lässliche Sünde ist, wenn überhaupt eine. Ja, das toleriert man, da schaut man drüber hinweg, das ist eben so. Und so geht es weiter. Ein gesetzloses Pseudo-Christentum, das ist die große Not der Endzeit. Und letztlich diese Emerging Church-Strömung, die wir nachher betrachten werden, ist genau ein konzentrierter Ausfluss dieser geistlichen Entwicklung, die die Bibel eigentlich schon vorhergesagt hat. Nicht, dass nicht auch noch viele andere Strömungen unter dieses Wort fallen würden. Im Grund ganz viel von dem modernen heutigen Evangelikalismus fällt unter dieses prophetische Urteil der Heiligen Schrift. Aber die Emerging Church Strömung in ganz besonderer Weise. Und die Not, die wir eben haben, ist, dass endzeitlich gesehen diese Dinge zunehmen. Das mag uns bedrücken und das sollte uns auch ein Stück weit bedrücken. Aber wir müssen auf der anderen Seite sehen, von der Prophetie der Bibel her, das ist unvermeidlich. Auch wieder im 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, heißt es von den Verführern, und ihr Wort frisst um sich wie Krebsgeschwür. Das ist Wachstum. Es gibt Gemeindewachstum, das ist Krebswachstum. Das ist die krankhafte Vermehrung von falschen Gliedern, die Zerstörung bewirken und nicht Auferbauung des Leibes. Ja? Das haben wir und es wird sogar massiv angestrebt in der sogenannten Gemeindewachstumsbewegung, wo es darum geht, letztlich die Zahl von Pseudochristen zu vermehren, wo die biblische Buße gar nicht mehr gepredigt wird. Eine der Rezepte, die Willow-Krieg und auch die Leute vom Rick Warren mitgeben, ihren Pastoren ist, predige nicht über die Buße, verurteile die Sünde nicht, erzähle immer nur positive Dinge, wie viele Vorteile doch das Christentum für jemanden bringt. Und das ist eine lügenhafte, betrügerische Botschaft, eine Köderbotschaft. Genau das Gegenteil von dem, was der Apostel Paulus sagte, der gesagt hat, dass er frei ist vom Blut aller, weil er es nicht versäumt hat, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das heißt, auch das Wort von der Buße und das Gericht Gottes über die Sünde und diese ganzen Dinge, die man am liebsten wegblenden will in diesen modernen Strömungen. Also eben auch ein Kennzeichen dieser Irrströmungen und dieser Irrlehrer ist, das finden wir im 2. Petrusbrief, auch ein sehr wichtiger Brief, den wir in der Endzeit immer wieder einmal studieren sollten, weil da eine prophetische Warnung vor den Verführungen der letzten Zeit enthalten ist. Und dort lesen wir in 2. Petrus 2 ab Vers 1. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch, falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen. Oder man könnte auch übersetzen, verderbliche Irrlehren. Das griechische Wort Häresie, das ist ja ein Fremdwort bei uns auch, das bedeutet eine Irrlehre und dann auch eine Strömung, eine Parteiung, die sich um eine Irrlehre bildet. Beispiel Adventismus zum Beispiel. Ja? So eine Strömung mit einer falschen Lehre, wo eine ganze Gemeindeströmung draus geworden ist. Also heimlich führen sie diese verderblichen Irrlehren oder Irrströmungen ein, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen, und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Also das eine ist, diese Irrlehren breiten sich aus. Das ist ja auch in dem Bild des Sauerteigs enthalten. Sauerteig hat die üble Eigenschaft, dass er unweigerlich alles reine Mehl, das mit ihm in Kontakt kommt, durchsäuert. Das kann man gar nicht anders vermeiden, als dass man das reine Mehl und den Sauerteig voneinander absondert. Dann ist das Mehl sicher. Sonst ist es 100% sicher, dass irgendwann alles durchsäuert ist. Ja? Irrt euch nicht, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und dieses geistliche Gesetz, das ist das eine. Und das andere ist, es wird heimlich Irrlehre hineingeschmuggelt in die Gemeinde. Die Irrlehrer kommen nicht mit offenem Visier. Sie bringen ihre Lehren meistens so an, dass sie nicht völlig neue Begriffe verwenden, völlig neue Dinge sagen, sondern dass sie zunächst einmal anknüpfen an vertraute Begriffe und sie definieren sie um. Man redet noch von Buße, aber man meint was anderes drunter. Man redet sogar noch von der Hölle, aber man versteht etwas ganz anderes drunter als die Bibel. Und so denken die Leute, ja, es ist doch alles noch in Ordnung, es ist doch noch das biblische Wort. Aber es werden neue Inhalte heimlich hineingebracht. Ja? Und diese Heimlichkeit wird auch betont in Judas 4. Ja, da wird auch von diesen Irrlehrern gesprochen und dort wird auch deutlich gemacht, dass diese Irrlehrer nicht mit offenem Visier kämpfen. Vers 4 heißt es, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und das ist ein Problem, dass wir wachsam sein müssen über die Lehre, dass wir wachsam sein müssen, wirklich auch bestimmte Strömungen, bestimmte Entwicklungen verfolgen müssen, damit diesen Leuten, die da so heimlich ihr Verführungshandwerk treiben, letztlich auch gewehrt werden kann. Ja? Wenn man da arglos ist und gut meinen und sich auch verlässt auf die eigenen Führer, die ja doch ihre Hirtenverantwortung bestimmt wahrnehmen werden, dann ist man leider oftmals betrogen. Denn diese Führer, und das gehört auch mit zu den betrüblichen Entwicklungen der Endzeit, sie haben in großem Ausmaß ihre Hirtenverantwortung und ihre Wächterverantwortung verlassen und haben sich faulen Kompromissen ausgeliefert und wachen nicht mehr darüber, ob Irrlehrer in die Herde eindringen oder nicht. Wir lesen das ja, diesen Auftrag in Apostelgeschichte 20, und es ist eine der großen Tragiken und eine der ganz ernsten Züge dieser Endzeit, dass sehr, sehr viele Hirten versagt haben und ihren Auftrag, wie Gottes Wort ihnen gegeben hat, nicht mehr ausführen. Ich lese noch einmal diese Verse ab Vers 26 in Apostelgeschichte 20, wo diese Entwicklung zur Sprache kommt. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, sagt der Apostel Paulus. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Genau das ist die Not. Die Hirten schauen nicht mehr und die Wölfe kommen und halten ungehindert Mahlzeit. Und das andere ist, dass auch aus den Reihen der Bibeltreuen Gläubigen, Leute aufstehen, die vielleicht eine ganze Zeit lang gut liefen, denen man vertraut hat, und plötzlich fangen sie an, falsche Lehren, falsche Strömungen, falsche Tendenzen zu fördern. Sie passen sich diesen Strömungen an und schwimmen mit, und dadurch kommen viele zu Schaden, die einfach diesen Führern blind vertrauen. Beides Entwicklungen, die wir heute in breitem Maßstab innerhalb der Gläubigen, innerhalb der Gemeinden beobachten können. Also die endzeitlichen Entwicklungen dürfen uns nicht erschüttern, überraschen oder niederschmettern. Gottes Wort hat sie so vorhergesagt. Gott hat uns gewarnt. Das ist nicht etwas, Außergewöhnliches, sondern es ist im Grund eine Bestätigung dessen, dass die Endzeit eigentlich auch nach den Vorhersagen des prophetischen Wortes tatsächlich verläuft und dass dieses prophetische Wort zuverlässig ist. Auf der anderen Seite mahnt uns diese Sache zur Wachsamkeit. Wir können, wie gesagt, leider nicht mehr einfach sagen, ach, unsere Leute da oben in der Allianzführung oder im Gemeinschaftsverband oder sonst wo, die werden das schon wissen, die haben das doch studiert. Wir können denen ja vertrauen. Je mehr jemand studiert hat, desto gefährdeter ist er heute, abtrünnig zu werden und seine Hirtenaufgabe zu verraten. Das ist auch eine traurige Sache, aber es ist wahr. Ja, das Studium der Theologie, das angeblich befähigen sollte, die wahre biblische Lehre zu verteidigen, ist im Regelfall ein Instrument, um die Menschen zu verderben, zu verwirren und zu öffnen für alle möglichen Irrlehren, mit der Bibelkritik angefangen. Ja? Also da müssen wir sehr, sehr aufpassen. Wir können nicht mehr darauf vertrauen, dass es unsere Leute da oben schon richten. Das sind leider oft gar nicht mehr unsere Leute und sie haben auch ihre Hirtenaufgabe nicht richtig erfüllt. Es gibt Ausnahmen, es gibt noch ernste, klarstehende Gemeinden, besonders auch die Russlanddeutschen, da muss man doppelt dankbar sein, wo diese Wächteraufgabe noch in sehr, sehr vielen Gemeinden treu und ernsthaft ausgeführt wird. Aber dennoch ist es wichtig, dass auch die einzelnen Geschwister ein Stück weit sich mit den Dingen beschäftigen. Denn ganz unabhängig von den Hirten kommt das auf uns zu, über das Internet, über eine E-Mail, über CDs, über irgendwelche Sachen, hast du nicht schon gehört? Mensch, ganz toll, da musst du mal hingehen. Und schon ist man infiziert und merkt eigentlich gar nicht genau, um was es geht. Bei der Emerging Church kommt noch dazu, dass diese Strömung ganz speziell auf die Jugend, auf die jüngeren Gläubigen und jüngeren Christen, um das mal ganz allgemein zu sagen, zielt. U40 ist das Stichwort oder sogar U30, also diejenigen, die in besonderer Weise auch ein Stück gefährdet sind, weil ihnen ein Stück geistlicher Reife fehlt. Es ist auch eine Not, dass eben durch die Prägung des Teufels die jungen Menschen ja heute allgemein gelehrt bekommen, wir wissen es besser als die Alten. Die Alten sind hinter der Zeit her, die blicken es nicht. Wir Junge müssen selber unseren Weg finden und müssen den selber bestimmen. Das ist die Losung des Teufels. Gott weiß, warum er gesagt hat, die Jüngeren sollen sich den Ältesten und den Älteren unterordnen. Warum? Weil es gerade auch in geistlichen Dingen eine ganze Anzahl von Dingen gibt, unter anderem auch Verführung. Da braucht man eine tiefe biblische Gründung und man braucht auch einiges an geistlicher Erfahrung. So 20 Jahre Nachfolge auf dem Buckel schaden da gar nichts, wenn man bestimmte Dinge unterscheiden, lernen will, und das ist für junge Leute einfach sehr schwer möglich. Ja? Mangelnde geistliche Erfahrung ist ja eigentlich, kann man einem jungen Christen nicht vorwerfen, aber wenn er dann meint, er weiß es besser als die, die gereift sind und die ein Stück auch schon manches mitgemacht haben, dann wird es tragisch. Dann endet es oft damit, dass junge Menschen sich einer Verführungsströmung öffnen, bevor die Eltern und die Ältesten überhaupt etwas mitbekommen, und schon sind sie ein Stück, ja, verdorben und auch verführt und verblendet. Ja, das sind ja Geistesmächte, die da wirken. Und das ist eben das Problem, auch wenn wir das jetzt konkretisieren auf die Emerging Church Strömung. Das fängt schon damit an, dass der Titel Englisch ist und manche ihn schwer aussprechen. Und ich muss mich auch gleich entschuldigen, dass ich jetzt einige Fremdwörter in den Mund nehmen muss. Das will ich eigentlich nicht gerne. Ich will gerne Klartext reden. Aber ja, diese Entwicklung, diese Strömung zwingt es einem ein Stück weit auf, weil die ständig mit irgendwelchen Fremdwörtern um sich werfen, mit irgendwelchen theologischen Fremdwörtern. Was ist die Emerging Church? Nun, dieser englische Name bedeutet eigentlich die neu auftauchende, die sich neu entwickelnde Kirche, nämlich die Kirche des 21. Jahrhunderts oder der Postmoderne. Auch das ist so eine zentrale Irrlehre, so eine zentrale Ideologie, die wir kurz beleuchten müssen. Nach weltlichen philosophischen Theorien gibt es eben die Moderne, die mit der Wahrheit als einer absoluten Größe gerechnet hat, die davon ausging, dass die Naturwissenschaft alles erforschen kann. dass es eine feststehende, erkennbare Wahrheit gibt. Und die Postmoderne, die Zeit nach der Moderne also, sei dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch skeptisch würde und keine absolute Wahrheit mehr anerkennen könne, dass er einfach davon ausgeht, dass jede Erkenntnis relativ ist, dass jeder sowieso eine eigene Welt für sich ist und jeder erkennt sowieso alles ganz anders als der andere. Also wenn ich sage, der Stuhl da ist blau, dann denkt der andere, er ist grün und der andere vielleicht rot. Und das ist auch gut so, es macht ja nichts. Hauptsache, jeder hat seine Erkenntnis. Was wirklich wahr ist, ist uninteressant. Das ist so ein bisschen dieses Lebensgefühl und diese Denkweise der Postmoderne. Eine völlige Relativierung der Wahrheit und letztlich auch das, dass der Mensch mit seinen Bauchgefühlen, mit seiner Selbstverwirklichung, mit seinen subjektiven Gedanken der Mittelpunkt des Universums ist. Es gibt keinen anderen Mittelpunkt, schon gar nicht Gott. Das ist also die weltliche postmoderne Lehre. Was auch zur Folge hat, dass Mystik, Intuition, Träume, Gefühle viel wichtiger sind als vernünftiges Denken und logische Schlussfolgerung. Das ist abgewertet, aber dieses Intuitive, dieses ekstatisch-mystische, das Gefühl, das einen überkommt, die Erleuchtung aus der mystischen Ecke, das wird aufgewertet. Das ist das, was also der Postmoderne diesem Lebensgefühl stärker entspricht. Ich vereinfache hier natürlich furchtbar. Ihr könnt es vielleicht dann etwas mehr nachlesen, wenn ihr Interesse habt, in meinem Buch über die Emerging Church. Aber ich versuche einfach mal so ein paar Grundzüge dieser Bewegung zusammenzufassen. Diese Bewegung ist geistlich gesehen eine Tochterbewegung der Gemeindewachstumsbewegung. Sie sind, also diese Leute, die da groß geworden sind, sind zum guten Teil auch durch die Gemeindewachstumsströmung Rick Warren und Willow Creek gegangen. Auf der anderen Seite findet man erstaunlich viele Leute aus der Emerging Church, die vorher Charismatiker waren, vorzugsweise Vineyard-Leute, also von der John Wimber-Bewegung, der extremen Richtung, und die ein Stück weit mit dem Charismatismus und diesem ganzen Aktivismus unzufrieden wurden. Es sind ganz viele Theologen, kirchliche oder freikirchliche Mitarbeiter, vor allen Dingen Jugendpastoren, Jugendmitarbeiter, die von dieser Strömung angesteckt und vergiftet worden sind. Und diese Strömung zeichnet sich eben aus auch durch intellektualistischen Hochmut. Ja, die Leute haben fast alle irgendwie eine Bibelschulausbildung hinter sich und jetzt wollen sie anfangen, Theologie zu studieren und mal so richtig zu reflektieren und nachzudenken über alles und alles in Frage zu stellen. Und sowieso das dogmatische alte Christentum, das ist out. Also darin sind die sich alle einig. Und jetzt muss ein neues Christentum her, das für das 21. Jahrhundert mit seinem veränderten Lebensgefühl passt. Und dort, wo es nicht passt, muss es eben zugeschnitten werden und angepasst werden. Kontextualisiert werden, nennt man das dann so mit dem theologischen Fremdwort, an die Umgebung angepasst werden. Und diese Strömung bedeutet, dass auch in diesem christlichen Rahmen, in diesem neuen falschen Christentum, die biblische Wahrheit nicht mehr die zentrale Rolle spielt, dass letztlich die Bibel nicht mehr als inspirierte, unfehlbare Offenbarung gesehen wird, sondern als eine anregende Geschichte, über die man die unterschiedlichsten religiösen Impulse bekommen kann. Jeder so, wie er es möchte und braucht. Ja? Also die Bibel als Geschichte, das ist zentral für die Emerging Church, sogenannte narrative Theologie, nennen das die Liberaltheologen. Das ist also, sie haben ganz viele Gedanken aus der liberalen Theologie entnommen und aus der ökumenischen Bewegung. Und das bedeutet, ja, die Bibel enthält Wahrheit, aber andere Religionen enthalten auch Wahrheit. Und letztlich weiß sowieso niemand genau, was Wahrheit ist. Und wer Gott ist, weiß auch niemand. Jeder kann sich das selber im Grund aussuchen, wie sein Gott aussieht. Aber so wie ihn die Fundamentalisten und die Bibeltreuen verkünden, so ist er ganz bestimmt nicht. Ja, das ist so ungefähr diese Botschaft, die da rüberkommt. Es wird vor allen Dingen auch das biblische Evangelium verworfen. Es wird verworfen die Lehre, dass der Mensch ein verlorener, verdorbener Sünder von Grund auf ist. Ich habe auf einer Webseite von so einer baptistischen Jugendarbeit gelesen, der Mensch, jeder Mensch ist heilig, egal was er tut. Das ist so eine Botschaft. Ja. Das kommt von den Schöpfungsspiritualitäten von katholischen Mystikern, Richard Frost, Thomas Merton und so weiter. Aber das muss man sich vorstellen. Jeder Mensch ist heilig, egal was er tut. Ja? Also das heißt, der Mensch ist gar kein Sünder mehr. Und Gott ist auch kein Gott des Gerichts. Ihr habt sicherlich, oder manche haben gehört, dass Rob Bell, so ein führender Emerging Church Autor, ein Buch veröffentlicht hat. Das letzte Wort hat die Liebe, heißt es auf Deutsch, soweit ich weiß. Und darin wird also ganz unverhohlen die Allversöhnung beworben. Ja, Gott verurteilt keinen Menschen. Gott hat alle Menschen schon erlöst und hat ihnen schon vergeben. Aber dafür braucht er kein Sühnopfer. Jesus Christus musste nicht unsere Schuld tragen und für unsere Schuld sterben. So sagen diese modernen Theologen, diese Abgefallenen, muss man sagen. Denn damit wird der Kern des biblischen Evangeliums auf eine lästerliche Weise verleugnet. Ja? Also Gott hat den Menschen sowieso schon vergeben und das sollen wir ihnen verkünden. Sie sind schon versöhnt und sie können jetzt praktisch einsteigen in Gottes Schiff und sich freuen. Ja? Das ist die Botschaft, keine Buße, keine Bekehrung, keine Wiedergeburt, das ist alles nicht nötig nach dieser Irrlehre, sondern es ist einfach, Gott hat schon allen vergeben und das will er jetzt den Leuten bekannt machen und dazu laden wir sie ein. Und zwar möglichst mit spirituellem Leben, gar nicht mit Verkündigung, mit Predigt, schon gar nicht, man darf die Leute nicht anpredigen, aber isst doch mal mit ihnen zusammen ein Croissant und trinkt eine Tasse Kaffee, ja? Dann kommt man sich näher und dann, wenn du ihnen was Nettes sagst und was Nettes tust, dann werden sie irgendwann mal auch Christen werden. Also das ist so ganz ungefähr auch diese neue Strategie, dass man eben nicht mehr das Evangelium verkündigt und nicht zur Buße ruft, sondern dass man die Leute einfach sozusagen zum gemeinsamen Leben einlädt und dann irgendwie werden sie sich schon mal Freude am Christsein bekommen und Christen werden. Aber nicht mehr durch Bekehrung und Wiedergeburt. Also das ist im Grunde eine totale Verfälschung des biblischen Evangeliums, da ist nichts mehr übrig von dem wahren Evangelium. Es ist im Grund eine Spielart der liberalen Theologie. Also wenn man genau guckt, dann haben liberale Theologen schon vor 40 Jahren so ähnliche Sachen verbreitet. Die Emerging Church beruft sich auch sehr stark auf Leute wie Karl Barth, Jürgen Moltmann und dann auch so Missiologen aus dem ökumenischen Weltrat der Kirchen wie Leslie Newbegin und David Bosch. Leute, die im Grunde eine völlige Verfälschung auch des biblischen Missionsgedankens betrieben haben. Und da komme ich jetzt drauf, die Stichworte, die da genannt werden in der Irrlehre der Emerging Church, ich möchte mal ein paar nennen. Das eine ist, es geht nicht um die Gemeinde, sondern um das Reich Gottes. Es geht nicht darum, Gläubige zur Errettung zu führen, sondern Jünger für das Reich Gottes zu werben. Das ist so eine Lehre. Nach der Irrlehre der Emerging Church ist das Reich Gottes heute sozusagen mit der ganzen Welt identisch. Gott wirkt sozusagen schon in den Kulturen, in den verschiedenen Religionen erlösend. Er hat ja die Welt schon erlöst und jetzt wirkt er da im Islam, im Buddhismus. Und überall gibt es sozusagen Elemente der Wahrheit und positive Entwicklungen, an die man nur anknüpfen muss. Also das Reich Gottes ist mehr als die Gemeinde und die Gemeinde soll die Leute ins Reich einladen und dazu brauchen sie sich aber nicht bekehren, sondern sie sind dann schon Teil von Gottes Reich, wenn sie da irgendwo auf einer gewissen Weise mitmachen. Nach dem Verständnis vieler solcher emergenter Theologen ist also auch der Islam und der Buddhismus durchaus eine Religion, die Gott anerkennt und die zu Gott hinführt. Ja, also das ist ganz typisch, dass sie sagen, alle Religionen haben ein Element der Wahrheit und können miteinander zusammenwirken. Ja, es gibt nicht mehr dieses Jesus Christus ist allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viel wird gesprochen davon, dass man missional sein muss. Ich gebe euch mal so ein paar Stichworte, damit ihr solche Sachen auch einordnen könnt. Wenn also in irgendeiner Jugendveranstaltung das Stichwort missional auftritt, dann sollten wir aufhorchen. Denn das ist nicht dasselbe wie missionarisch, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Missional bedeutet, da wird geredet von einer angeblichen Missio Dei. Das ist auch ein katholisch-theologischer Begriff und heißt die Sendung Gottes. Gott selbst erlöst die Welt und die Kirche soll dabei mitwirken. Und die Kirche lässt sich senden in die Welt und sie verschmilzt mit der Welt und dient der Welt und dadurch kommt etwas Neues auf, etwas Schönes Neues. Brave New World, schöne neue Welt. Ja? Also man will verändern, aber nicht mehr durch Evangelisation, durch Bekehrung, sondern das Christentum soll sozusagen wie ein Sauerteig in die Welt gebracht werden und die Welt soll allmählich immer christlicher werden. Dazu kommt auch das Thema inkarnatorische Kirche, inkarnatorische Mission. Das ist auch so eine Verführungslehre. Man sagt praktisch, so wie Jesus Christus Mensch wurde, so müssen die Christen Weltmenschen werden und müssen eins werden mit der Welt. Sie müssen in die Fußballvereine, in die Kegelvereine, sie müssen in der Disco tanzen, sie müssen alles mitmachen, was die Welt auch macht. Und dann können sie sozusagen die Weltmenschen für dieses falsche Christentum gewinnen. Das ist natürlich etwas, was gerade auch für halb- oder nicht bekehrte junge Christen sehr attraktiv ist. Man sagt ihnen, hey, wenn du missionarisch sein willst, dann musst du in die Disco gehen und Rock- und Popmusik hören und musst deine Haare kurz schneiden und blau färben, dann bist du cool und dann bist du ein richtiger Missionar. Also je unheiliger, desto besser. Je mehr du mit der Welt verschmolzen, desto besser. Das ist also, wird auch als Inkulturation bezeichnet, das heißt Anpassung an die Kultur des jeweiligen Landes. Also man in der Mission, nur mal nebenbei erwähnt, bedeutet diese Irrlehre, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, evangelikale Missionare, die versuchen, den Moslems Jesus zu verkünden, nur mit dem Islam. Sie nehmen also nur die koranischen Aussagen über Jesus und meinen, damit könnten sie die Menschen zu Jesus führen. Dabei lügt ja der Koran über den Herrn Jesus. Ja? Er bestreitet seine Gottessohnschaft. Er sagt alle möglichen Verfälschungen und Lügen. Aber diese Leute sagen, ja, in dieser Kultur müssen wir Jesus praktisch kulturangepasst verkündigen. Also dürfen wir nicht davon reden, dass er Gottes Sohn ist. Also müssen wir ihn sozusagen an das muslimische Denken anpassen. Und das geht so weit, dass manche sogar die Bibel fälschen, und dort, wo die Bibel von Sohn Gottes spricht, das praktisch ersetzen durch Prophet oder durch muslimische Äußerungen. Und das ist natürlich eine haarsträubende Verfälschung des Evangeliums und glatter Glaubensabfall. Ja? Und auf die heutige Zeit bei uns bezogen heißt es, wenn Gemeinde relevant sein will, für die Menschen bedeutungsvoll sein will, muss sie in die heutige Rock- und Popkultur voll eintauchen und sich damit identifizieren. Sie muss auch Fußballfanvereine gründen. Sie muss dorthin gehen, wo die Menschen hingehen und mit ihnen genau dasselbe machen, was sie auch machen. Inklusive Alkohol trinken. Also emergente Kirchen rühmen sich, dass es bei ihnen Bier zu trinken gibt während der Gottesdienste. Die haben Bars geöffnet während der Gottesdienste, wo man Alkohol trinken kann. Alles geht. Ja? Fühl dich, wie wenn du auf der Party wärst. Ja? Also das bedeutet dann Inkulturation oder inkarnatorische Kirche. Nochmal ein Fremdwort, mit wem ich euch behelligen muss, ist Transformation. Transformation der Gesellschaft. Transformation ist ja auch lateinisch, heißt einfach Umformung. Und was die nun sagen, ist, das Christentum kann nicht darin bestehen, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zur Errettung zu rufen, sondern wir müssen die ungerechten politischen und sozialen Strukturen verändern. Wir müssen schauen, dass wir eine bessere Gesellschaft schaffen. Wir müssen uns engagieren auf jeder Ebene, örtlich zum Beispiel, indem wir also zum Beispiel irgendwelche Dienste für Problemgruppen anbieten, indem wir uns engagieren in der städtischen Jugendarbeit und immer weiter, um praktisch alles sozusagen in eine christliche Gesellschaft umzuformen. Also das alte Missionsverständnis, dass Mission bedeutet, das Evangelium zu verkündigen und Menschen zur Errettung zu führen, wird abgelehnt. Und man sagt, nein, es geht darum, die Menschen in eine bessere Gesellschaft zu führen, den Hunger zu bekämpfen, Ungerechtigkeit, Rassismus. Im Grund nichts anderes als das soziale Evangelium, das die Liberaltheologen schon vor vielen Jahrzehnten verkündet haben. Erlösung durch politische Aktivität, durch Gerechtigkeit, durch Unterstützung von Streiks und politischen Bewegungen. Nur etwas postmodern angemalt und aufbereitet für die heutige Zeit. Ja? Also Letztlich ist es ein Dolchstoß in alles, was früher einmal biblisches Christsein, biblische Evangelisation und auch den alten Evangelikalismus gekennzeichnet hat, den von vor 50, 60 Jahren. Ja, das soll alles nicht mehr gelten, weil wir haben andere Zeiten und jetzt müssen wir anders denken. Umdenken, erneuertes Denken, Umprogrammierung, auch das sind so Schlagworte. Und man will Netzwerke schaffen, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ja? Netzwerk ist ein New Age Begriff. Ja? Und Netzwerk ist das, was die unbedingt gerne schaffen wollen. Ich habe jetzt gesehen sogar, wenn ich es richtig sehe, die Zeitschrift des CVJM heißt Netzwerk. Ja? Also das ist auch New Age-Denken und das New Age-Denken spielt ganz stark in der Emerging Church eine Rolle. Es ist ein gefälschtes Christentum, letztlich okkult gefälschtes Christentum, das da verkündet wird. Ja, zu der Lehre möchte ich einfach noch einmal auch ein paar Beispiele nennen. Ich greife das raus, kann da nur eben ganz kurze Impulse setzen. Also ein führender Emerging Church Irrlehrer sollte einmal das Evangelium in 3 Sätzen formulieren. Also 3 Sätze. Gott erneuert die Welt. Er hat schon damit angefangen. Und du kannst, sollst, darfst dabei sein. Das soll angeblich das Evangelium sein. Ja? Nichts mehr von Buße, nichts mehr von Rettung des Sünders, nichts mehr von Glauben an den Herrn Jesus, sondern Gott macht die Welt schon neu und er hat damit schon angefangen. Und du darfst dabei sein. Ja? Also wir dürfen alle teilhaben am Reich Gottes, da braucht es keine Bekehrung dazu. Wir dürfen Jünger Jesu werden ohne Bekehrung und Glauben. So bringen die das. Ein Spruch auch von der Emerging Church. Hör mal auf, Christ zu sein und folge Jesus nach. Das ist interessant. Ja? Also eine sogenannte Jesus-Nachfolge ohne die biblische Lehre, ohne christlichen Glauben, ohne Heiligung, ja, aber mit dem WWJD-Bändchen um den Arm, ja, what would Jesus do? Das ist auch nicht wirklich ganz biblisch gesund, ja, aber hier wird es in eine Weise noch verdreht, wo dann wirklich total verkehrte und verdrehte Irrlehren gebracht werden und man greift auch ganz klar das fundamental und biblisch geprägte Christentum an, ja. Das wird verspottet und verhöhnt und wird aggressiv angegriffen, ja. Es gibt manche Leute, die sagen, niemand kommt in die Hölle, aber wenn jemand in die Hölle kommt, dann die fundamentalistischen Christen. Ja? So ähnlich Brian McLaren, auch von der Emerging Church. Um das Denken vielleicht noch etwas mehr zu kennzeichnen, einmal ein paar Aussagen von einer ganz prominenten Führerin und Sprecherin der Emerging Church, und das ist die Christina Brudereck, die ja eine recht prominente Stellung im CVJM, zum Teil auch woanders eingenommen hat und einnimmt und die immer wieder eingeladen wird, immer wieder spricht. Und sie ist eine komplette Mystikerin und New Agerin, die also mit biblischem Christentum überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine Abgefallene, eine Irrlehrerin ersten Ranges, aber sie wird immer wieder eingeladen, immer wieder hat sie die Gelegenheit, ihre Irrlehren zu verbreiten. Ich werde einfach mal aus so einem Referat Spiritualität heute ein paar Zitate bringen. Sie hat also eine große Lebenskrise gehabt, eine sehr verzweifelte Lebensphase und dann hat sie gesagt, zur besseren Konzentration kauft sie sich einen Rosenkranz. Ich habe gemerkt, dass ich davon nicht katholisch werde. Ich habe gemerkt, dass Buddhisten das auch tun und Muslime das auch tun, nur die Protestanten bisher ohne diese Perlen auskommen. Und bei der Perle in der Mitte denke ich dann an Christus. Der leiser werdende Ton einer Klangschale, das ist buddhistische Meditation, hilft, dass ich innerlich selber ruhig werde. Wobei ich auch dadurch keine Buddhistin geworden bin. Ich habe das Herzensgebet entdeckt aus der Mystik. Und es ist eigentlich egal, wo man hinguckt in der Mystik, ein Gebet, was darauf hinzielt, am Ende in Gott aufzugehen. Also da völlige Irrlehren. Sie hat praktisch im Grund sich der Mystik und dem New Age geöffnet und ist praktisch umgedreht worden von einer pseudo-evangelikalen Christin zu einer New Age-Mystikerin. Da heißt es, Ich habe einen Raum der Gnade entdeckt. Ich sage seitdem, in jedem Menschen gibt es einen heiligen Raum. So eine typisch mystische Irrlehre. Jeder Mensch hat einen Lichtfunken, hat etwas Gutes, hat etwas, was ihn mit Gott verbindet. Das stimmt nicht, ja, sondern der Mensch ist völlig verdorben und tot in Übertretungen und Sünden. Ja, dieser Lichtfunke, deswegen muss der Mensch sich dann nicht bekehren, weil er eigentlich schon mit Gott angeblich verbunden ist. Ja, das sind diese Lehren der Mystik. Ja, dann weiter. Ich habe eine Methode gefunden, die erzähle ich kurz, eine Übung. Und da heißt es, du stellst dir vor, wie du selber ein kleines Kind warst, vielleicht 3 Jahre alt, und du nimmst dich selbst auf den Schoß als dieses kleine Kind. Und du merkst, dieses Kind ist wirklich auf Hilfe angewiesen, du bist viel kleiner als heute, du bist sehr zerbrechlich. Und da heißt es, dies ist eine buddhistische Übung, weil ich keine christliche gefunden habe. Sie hat mir unendlich gut getan. Das ist ein großer Teil meiner Spiritualität, also praktisch aktive Imagination, dass sie sich irgendwelche Fantasiegeschichten vorstellt mit Jesus und dadurch dann irgendwie es ihr besser geht. Ich bin oft ins Kloster gegangen und jetzt regelmäßig. Räucherstäbchen benutzt sie. Ich glaube, ich bin ein bisschen verrückt geworden, ein bisschen verrückt nach Gott. Ich meditiere das Kreuz und entdecke das Kreuz in vielen Symbolen. Ich entdecke es auch in jedem Mandala, also in diesen hinduistischen Meditationsmethoden. Und das von einer Frau, die zum Vorstand von Christiwell gehört, die bei Pro Christ bei Jesus House 2004 und 2007 Vorträge gehalten hat, die in der Bibelschule Wiedenest ständige Gastdozentin ist und die in vielen verschiedenen anderen Bereichen eben eingeladen wird als Sprecherin dieser ganz modernen neuen Strömung, die so hochinteressant ist für die Evangelikalen. Ja, also einfach vielleicht noch einmal das zusammenzufassen, diese Irrlehren laufen letztlich auf Religionsvermischung raus, laufen letztlich darauf heraus, dass man mit der weltlichen Mystik, mit falschreligiösen, verführerischen Strömungen sich zusammenschließt, dass die biblische Wahrheit völlig relativiert wird und dass eine ganz raffinierte Verführung gerade auch junger Christen damit eigentlich auf die Reihe gebracht wird, ja. Wichtige Personen, die da immer wieder genannt werden, die Führer und Sprecher der Emerging Church sind, das ist neben Christina Bruderegg auch Professor Johannes Reimer, ein Russlanddeutscher, der ehemals also durchaus etwas konservativere Positionen vertrat und dann später Charismatiker wurde und akademische Karriere als Theologe machte und inzwischen der prominenteste und am besten angesehenste Sprecher der Emerging Church Bewegung in Deutschland ist, auch mit vielen internationalen Beziehungen. Dr. Tobias Feix, Dozent in Marburg, ist ebenfalls ein ganz prominenter Sprecher der Emerging Church, der auch in vielen Gremien eingebunden ist, zum Beispiel auch im Christustreff in Marburg offensichtlich sich engagiert nach bestimmten Nachrichten. Und der auch zum Beispiel auch schon als Dozent in Wiedenest war und einen anderen. Professor Reimer ist übrigens jetzt im Moment an theologischen Seminar der FEGs, der Freien Evangelischen Gemeinden, offiziell angestellt, spricht aber auch praktisch überall. Ich werde da nachher noch ein paar Beispiele geben. Dann Dr. Peter Aschoff, führend in der charismatischen Erneuerung, landeskirchlicher Pfarrer, Leiter einer Emerging Church Gemeinde in Erlangen, aber auch Mitglied des Leitungskomitees im Lausanner Kreis, also ganz oben bei den Evangelikalen, führend mit eingebunden. Und andere Namen werde ich nachher noch nennen, aber die große Plattform, die es da gibt, Emergent Deutschland, eine Webseite, die eben da auch dann und Veranstaltungen, Tagungen. Das Ganze ist auch in Deutschland eine ziemlich intellektualistische Bewegung von jungen Theologen, von Jugendarbeitern vor allen Dingen, von jungen Pastoren verschiedenster Gruppierungen, vor allen Dingen Freikirchen, aber auch Pietismus, Gemeinschaftsbewegung. Und ist praktisch unorganisiert, ziemlich unorganisiert. Es ist ein loser Dialog, ein Netzwerk eben von verschiedenen Leuten, die sich untereinander austauschen und unterstützen. Es gibt eine Edition Emergent Deutschland, eben auch im Franke Verlag, ja, und es gibt auch in anderen Verlagen Emerging Church Literatur, gerade auch bei Brockhaus in der Edition Aufatmen ist einiges erschienen. Es gibt auch prominente evangelikale Verlage, der Brunnen Verlag hat das Rob Bell Buch rausgebracht, die unterstützen diese Bewegung, weil das der neue Trend ist, weil man damit Geld machen kann und Aufmerksamkeit erwecken kann. Also zu diesem Leitungskreis, ich nenne mal ein paar Namen, da gehört zum Beispiel auch dazu Dagmar Begemann, Daniel Enis, Walter Ferber, Tobias Feigs, Daniel Hufeisen, Tobias Küngler, Dominik Sickinger, Jens Stangenberg. Bloß mal ein paar Namen zu nennen. Es gibt auch inzwischen 12 Gemeinden, die sich offiziell als Emerging Church Gemeinden verstehen, unter anderem auch die Zellgemeinde Bremen. Und die haben eben auch Verbindung mit Emerging Church Gruppen in Amerika und England. Ja, das ist soweit zur Strategie. Was eben ganz erschreckend ist und was auch ein Teil des heutigen Abends ausmacht, ist, dass diese Bewegung, die offen Irrlehre vertritt, die wirklich den Abfall vom biblischen Glauben verkörpert, in einer Weise wie wenige Strömungen im Evangelikalismus früher, dass sie von den führenden Evangelikalen, vor allen Dingen im Allianzvorstand, Lausanner Bewegung, Pro Christ, völlig akzeptiert und bewusst gefördert werden. Da gab es nirgends eine Distanzierung, nirgends Protest, als diese Dinge offenbar gemacht wurden, sondern im Prinzip hat man das absolut gefördert und für gut befunden. Ich werde da nachher noch Beispiele nennen. Zum Beispiel der CVJM ist eine Hochburg der Emerging Church, vor allen Dingen in Düsseldorf, Emotion, das ist diese Emerging Church Gruppe, die Christina Bruderegg gegründet hat. Es sind auch andere CVJM-Kreise da betroffen. Dann der Christustreff Marburg hat einige Leute hervorgebracht, die eben auch in dieser Bewegung aktiv sind. Dann die FEGs, das Seminar Neues Leben, Wiedenest, die Bibelschule Wiedenest, das Marburger Bibelseminar, IGW, Institut für Gemeindewachstum und Weltmission. Das sind zum Beispiel solche Gruppen, in denen auch solche Leute ausgebildet wurden, in denen sie eine gewisse Rückhalt haben. Aber das geht weit darüber hinaus. Ich möchte einfach auch mal ein paar Beispiele noch sagen von dem, was da also einfach an Einflüssen es da gibt. Aber vielleicht vorher noch eine Information, was eben ganz zentrale Basis ist für diese ganze Bewegung, das ist der Studiengang Gesellschaftstransformation, der praktisch dieses Bibelseminar in Marburg, von dem Bibelseminar in Marburg veranstaltet wird. Dort ist Dr. Tobias Feigs der Leiter, zusammen mit Tobias Künkel. Dort ist zum Beispiel unter den Professoren auch ein Professor Dr. Paul Zulehner, ein katholischer Theologe und Religionssoziologe, der in Wien eine Professur hat. Ja, der ist offiziell unter den Dozenten aufgeführt. Auch Christina Bruderegg, aber auch Professor Miroslav Wolfs, ein liberaler Theologe aus Amerika. Dr. Peter Aschoff ist mit dabei und Professor Dr. Johannes Reimer natürlich auch. Ja. Und dieser Studiengang Gesellschaftstransformation, da wird mit Einbindung und Unterstützung von führenden Evangelikalen diese Emerging Church Lehre ausgebreitet und massiv vertreten. Ich möchte mal bloß sagen, das Kuratorium dieses Studiengangs, Professor Dr. Eberhard Hahn, Rektor des Diakonissenmutterhauses Hensoldshöhe, Elke Werner, Leiterin des Christustreffs Marburg und Executive Leadership LCWWE, Board of Directors of the Lausanne Movement, die ist also ganz oben in der Lausanner Bewegung. Lars Stengle, Unternehmensberater Ulm, Rudolf Westerheide, EC, Bundespfarrer Kassel, Dr. Joachim Drechsel, Direktor des Deutschen Gemeinschaftsdiakonieverbandes Marburg, Tobias Merkle, Geschäftsführer Prisma e.V. Seehaus Leonberg und Christoph Waffenschmidt, Geschäftsführer World Vision Deutschland Frankfurt. Ja, also hochkarätige Adressen aus dem ganzen evangelikalen Bereich, die da diese Sache unterstützen. Ja? Und vielleicht auch noch aus diesem Studiengang zwei Einzelheiten. Da gibt es also ein Modul Theologie der Gesellschaftstransformation. Und da wird auch eben dieses Missio Dei angesprochen und moderne theologische Literatur aus den liberaltheologischen Kreisen. Und dann gibt es auch ein Modul Spiritualität und Charaktertransformation. Da wird also für Meditation geworben. Anselm Grün ist einer der Leute, die da also als Autoren, als Pflichtlektüre für diesen Kurs verlangt werden. Und dann ein Buch Praxis christlicher Mystik, Einübungen von den Wüstenvätern bis zur Gegenwart aus dem katholischen Herder Verlag. Also das wird dann da diesen Leuten auch vermittelt. Also Studiengang Gesellschaftstransformation in Marburg als eine organisatorische Basis für diese Emerging Church. Jetzt zum Einfluss. Einfach mal ein paar Meldungen. Meistens aus IDEA. Eine positive Bilanz des Modellprojekts Zeit des Meisters hat die Evangelistin Christina Brudereck Essen gezogen. Im Oktober gab es in der Essener Markkirche täglich außer sonntags 12 Stunden lang die Möglichkeit, an Stundengebeten und Meditationen teilzunehmen. Dabei wurden überwiegend christliche Texte, aber auch einige Veröffentlichungen anderer Religionsvertreter, beispielsweise eines buddhistischen Mönchs oder islamischen Sufis, verlesen. Wie Brudereck gegenüber IDEA West sagte, sei es in erster Linie das Ziel gewesen, spirituell suchende Menschen zu erreichen. Wird übrigens ganz neutral, ohne irgendeine Distanzierung oder Kritik vertreten. Ein Emergent Forum 2011 wird durchgeführt in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Berlin-Schöneberg. Diese ist Mitglied in der Willow Creek Association. Also Willow Creek unterstützt die Emerging Church. War ja auch der Willow Creek Kongress, hat praktisch den Rob Bell eingeladen gehabt, kurz bevor sein Buch auch veröffentlicht wurde über die Allversöhnung. Ja? Also das ist auch ganz interessant. Dann neuer CVJM-Programmreferent, der Diplom-Sozialpädagoge und Jugendevangelist Daniel Rempe. Essen hat am 4. Mai seinen Dienst als Programmreferent beim CVJM-Gesamtverband in Deutschland angetreten. Dieser Mann ist auch ein Vertreter der Emerging Church-Richtung, hat also auch in diesem Emerging Church-Sammelband Zeitgeist mit veröffentlicht. Dann Allianzmission. Missionswissenschaftler Professor Johannes Reimer ist eingeladen beim Impulstag. Reimer plädierte für eine ganzheitliche Mission, zu der nicht nur die Verkündigung gehöre, sondern auch die auf Veränderung der Kultur und der Gesellschaft ziele. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst. Transformation, ja? Also das soziale Evangelium, politische Aktionen. Ron Kupsch, ein Gegner dieser Bewegung, sagt, er beobachtet, dass sich eine beachtliche Zahl von Theologiestudenten und Bibelschülern, die mit dem traditionellen Evangelikalismus unzufrieden sind, mit den Ideen der Emerging Church identifiziert. Unter anderem einer dieser Leute hat in Gießen absolviert, ein Pfingstler, der für die Emerging Church eintritt. Ein anderer hat in Prake seine Diplomarbeit gemacht über die Emerging Church, die ziemlich positiv ausgefallen ist und ist inzwischen da auch in der Bewegung. Also die Bibelschüler sind da ganz besonders auch anfällig. Dann große Überschrift, was der Pietismus von Emerging Church lernen kann. Der Pietismus kann viel von der US-Bewegung Emerging Church auftauchende Kirche lernen. Diese Ansicht vertraten Theologen auf der Mitgliederversammlung des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes in Kassel. Emerging Church sei von einer Jesusfrömmigkeit geprägt und wolle das Evangelium in die von der Postmoderne geprägte Lebenswelt des Menschen hineinbringen, sagte Pfarrer Heinz-Peter Hempelmann. Das ist auch einer der Befürworter der Emerging Church. Und dann später ein Vertreter der Emerging Church in Deutschland, Pfarrer Peter Aschoff Erlangen, bezeichnete diese Strömung als Gegenbewegung zu den Megagemeinden in den USA. Ja, also die durften da praktisch für die Emerging Church Werbung machen. Dann eine Sache zeige ich nur, kleine Kanzel bei IDEA Spektrum. Tobias Feix darf eine Kurzpredigt veröffentlichen. Der hat auch schon mal das Editorial schreiben dürfen im Bei Idea. Verrückt leben, die Vision sprengt den Rahmen. SSK 2009, Strategie- und Schulungskonferenz der Pilgermission St. Krishona in Bettingen bei Basel. Es hat etwas Verrücktes an sich, Shane Claiborne an die SSK 2009 einzuladen. Der ist auch Emerging Church Verführer, ja. Er, von ansteckender Revolution ist die Rede und davon, wie Shane Claiborne zusammen mit anderen beschlossen hat, nicht länger über die Kirche zu jammern, sondern zu der Kirche zu werden, von der wir träumen. Ja, und das ist eben eine linksrevolutionäre, mystische Kirche. Tja, Christen sollen sich mehr für ihre Mitmenschen, ihre Umgebung einsetzen. Dazu hat der Leiter der Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa, Professor Johannes Reimer, beim Kongress christlicher Führungskräfte in Düsseldorf aufgerufen. Und da machen der also auch Werbung überall in diesen Sachen. Jesus Unites, Christen aus aller Welt erreichen gemeinsam Menschen in Deutschland. Konferenz im Mai 2011 in Essen. Da ist auch Dr. Johannes Reimer einer von den führenden Referenten. Oder dann nochmal, was ich von einem Bruder bekommen habe, hauptamtlichen Konferenz des CVJM Westbundes im Januar 2012, einer der Referenten, Dr. Tobias Feigs. Also wir sehen hier, diese Leute sind, obwohl die Warnung, dass sie Irrlehrer sind, wirklich deutlich ausgesprochen wird, überall in der Allianz hofiert, sie sind in führenden Stellungen, und zwar letztlich deshalb, weil die große Lüge, die man den Führern auch der evangelikalen Kreise eingetrichtert hat, ist, wenn ihr nicht umschaltet, wenn ihr nicht diesen neuen Weg wählt, dann werdet ihr die Jugend verlieren und zum Schluss seid ihr nur noch ein alten Verein. Ihr werdet absterben, ihr werdet Mitgliedsbeiträge verlieren, ihr werdet nicht mehr so viel Geld und nicht mehr so viel Bedeutung haben, es sei denn, ihr setzt auf diese postmoderne neue Schiene. Ja? Das ist letztlich die Lüge und diese verführerische Parole, mit der die Freikirchen und Allianzführer auch dazu gebracht werden, diese Bewegung bewusst zu unterstützen, sie zu fördern. Auch Professor Michael Herbst aus Greifswald, der jetzt zum Willow-Krieg gehört, zu dieser Strömung, ja, der fördert und beobachtet auch wohlwollend diese Emerging Church-Richtung, einfach weil man sagt, ja, wir müssen doch die jungen Leute erreichen und so kriegen wir die Zukunft. Egal welche Botschaft, Hauptsache wir erreichen die Leute. So ungefähr läuft das. Ja. Und da wird nicht mehr nach Wahrheit oder Unwahrheit gefragt. Aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich hat ja der Führer der Allianz damals in einem Vortrag wurde praktisch gesagt, ja, die meisten Leute, die in der Allianz sind, die glauben doch eh nicht an eine wortwörtliche Sechstagesschöpfung. Die meisten glauben doch sowieso, dass es Evolution ist. Ja? Also man ist in der Allianz ja von der wortwörtlichen Inspiration der Bibel sowieso schon weit abgedriftet. Und von daher ist es dann auch kein Wunder, wenn man die Wahrheit einmal preisgegeben hat, dann ist das andere ja nur noch ein weiterer Schritt auf dem Abfall, dass man eben immer mehr, immer krassere Lügen da befürwortet. Ein weiteres kurzes Beispiel von den Einflüssen dieser Bewegung ist die neue Kampagne Glaube am Montag, von der Allianz initiiert, mit praktisch der ganzen Crème de la Crème der Evangelikalen, also die Bund evangelisch-freikirchliche Gemeinden, Bund freier evangelischer Gemeinden, Bund freier freikirchlicher Pfingstgemeinden, Campus für Christus, Deutsche Evangelische Allianz, Dünenhof, Methodistische Kirche, Gnadauer Gemeinschaftsverband, auch die Geschäftsleute des Vollen Evangeliums, Forum Wiedenest. Und in dieser Bewegung soll es darum gehen, authentisch Christ sein zu leben im Alltag. Einer der führenden Einführungsvorträge im Themenheft stammt von Professor Johannes Reimer. Ja, braucht man fast schon gar nicht mehr erwähnen. Im Kuratorium ist Professor Johannes Reimer, Hans-Peter Reuer, Barbara Freifrau von Schnurbein, Roland Werner, Michael Herbst, Michael Diener. Alle schön zusammen. Pietisten, Emerging Churcher, Bibelkritiker, Pastorin Regina Klaas, die Generalsekretärin des Bund Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden, Pastor Horst Marquardt, die sind alle da mit dabei. Ja? Und im Leitungskreis ist Dr. Tobias Feix neben Ulrich Eggers, Manfred Pagel vom Dünenhof, Kai Scheunemann von Kirche mit Vision, Martin Bühlmann von Vineyard, auch da eine große Koalition, Dr. Christian Brenner vom Bibellesebund, das ist auch eine große Verführung, der macht da ganz aktiv bei diesen Emerging Church Aktivitäten auch mit und fördert solche Dinge. Also da auch wieder eine ganz große Koalition von Evangelikalen und Emerging Church ihre Lehren, alle brüderlich zusammenwirkend. Ja. Vielleicht noch ein paar kurze Beispiele aus verschiedenen Sektoren, die das noch so ein bisschen ergänzen. Es gibt auch eine Konsultation für Gemeindegründung in Deutschland. Das klingt ja ganz gut. Neue Gemeinden gründen, um die Menschen zu erreichen. Nur diese Konsultation ist unterwandert von der Emerging Church. Ich lese mal da ein paar Informationen. Erstmals ist die Konsultation für Gemeindegründung in Deutschland an die Öffentlichkeit getreten. Dieser Zusammenschluss von Verantwortlichen aus Gemeindegründungsinitiativen in Kirchen und Bewegungen hat es seit seiner Gründung 2007 im Hintergrund gearbeitet. Und dann, die Meldung ist von 2009, da gab es eine Tagung, da wurde Michael Frost, ein führender Emerging Church Irrlehrer aus Australien, zum Referat eingeladen. Da heißt es zum Beispiel, zu einer missionalen Existenz gehöre es, in die Kultur der Menschen einzutauchen, die weit vom Glaube und Kirche entfernt seien und mit ihnen ein Stück Leben zu teilen. Mitglieder sind unter anderem auch die Jesus Freaks, aber auch die missionarischen Dienste der EKD, verschiedene Freikirchen, Pfingstbewegung und auch Dawn Europa, Reinhold Czarnowski, ein weiterer führender Emerging Church Sprecher. Bei den evangelisch-freikirchlichen Gemeinden sind Jürgen Tischler und Jens Stangenberg drin, ebenfalls von der Emerging Church Strömung. Also die sind ganz stark unterwandert von der Emerging Church. Und da soll es um Gemeindegründungsarbeit gehen. Ja, und das wird dann letztlich auch in dieser Weise dann geprägt. Ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe, ist die Bundesjugend. Arbeit des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Dort hat zum Beispiel Christina Brudereck 2007 ein Grundsatzreferat gehalten, aus dem ich vorher zitiert habe, über diese neue Spiritualität. Da waren 178 Leute aus der Jugendarbeit der Baptisten dabei. Ja? Und sie haben letztlich dann auch zum Beispiel so wird da gesagt, sie wollen Kirche anders und schon, dass sie Kirche sagen, nicht Gemeinde ist anders. Sie wollen eine Kirche, die politisch agiert, statt immer nur zu reagieren. Sie wollen eine Kirche, die spirituell und diakonisch zugleich ist. Und dann, sie sind anders, lauter, frommer, gefährlicher, liberaler, demokratischer und multimedialer. Ja? Man hat auch die Frage diskutiert, ob auch andere Religionen Anteil haben an der Wahrheit. Also das ist diese Strömung, die wir jetzt immer wieder mehr, auf die wir mehr stoßen werden, Erneuerung verkrusteter Strukturen und dann geht es hin zur Mystik, zur Ökumene, zur Leugnung des biblischen Evangeliums. Auf dem Bundesjugendfestival dieser Organisation von 2010 waren unter anderem Referenten Christina Brudereck. Dann gab es ein Referat Emerging Church, endlich frischer Wind für die Kirche heute. Von dem Jugendreferenten Andi Balsam, Referent für Jugendarbeit im GJW Westfalen, Leitung Kirche 21, Seminar speziell für junge Erwachsene. Ja, da wurde für die Emerging Church offen Werbung gemacht. Dann andere Themen zum Beispiel, von kleinen Schuhen und zu großen Hemden, von einer Spiritualität, die passt. Also da wird im Grunde gesagt, jeder soll seine eigene Spiritualität sich schaffen und dann eine der letzten Sachen von Mönchen lernen. Es muss doch noch mehr drin sein, Leben als Christ sei ein Abenteuer, sagt man. Oft verhängt es sich aber in Langweiligkeiten. Welches geheimnisvolle Leben hinter einer unspektakulären Lebensentscheidung steckt, soll hier angeschaut werden. Also Mönchtum. Und dann Referent Norbert Roth, Doktor Theolog, Dr. Theol, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Leiter der Seelsorgearbeit bei den Jesus Freaks. Und dann das Letzte, ich will mein Schriftverständnis, von Carsten Müß, Jugend- und Pastoralreferent der Philippusgemeinde Lilienthal. Jeder soll sich sein eigenes Schriftverständnis schenken lassen, egal was die Bibel sagt oder was die Gemeinde sagt. Also das sind so ein paar Auszüge. Ich möchte es nur noch ganz kurz erwähnen, dass also auch bei der Pfingstbewegung, bei dem Bund Freier Pfingstgemeinden da diese Strömung begonnen hat. Und da gibt es also auch Informationen aus dem Internet, dass da verschiedene pfingstlerische Kreise ebenfalls schon umgeschwenkt sind auf die Emerging Church Linie. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf eine Sache: der Präses Eckhard Vetter von dem Mühlheimer Verband hat ein Referat gehalten 2007 auf der theologischen Leitertagung des Verbandes. Und da heißt es, es enthielt zwar berechtigte Kritikpunkte an der gegenwärtigen Gemeindewirklichkeit, aber stellte vor allem eine 1:1 Übernahme der emergenten Sicht zum Postmodernismus dar. An keiner Stelle hinterfragte es diese Sicht ernsthaft, noch bewertet es den Einfluss des Postmodernismus auf unsere Gesellschaft fundiert aus biblisch-christlicher Sicht, sondern führte an mehreren Stellen Listen von Emergent-Websites und Blogs im Sinne einer Empfehlung auf. Dies signalisierte mir, dass im Mühlheimer Verband von der Spitze her die Türen für emergente Theologie und Postmodernismus geöffnet worden sind. Und dann berichtet da dieser Mensch auch noch von einer Kampagne in der Evangelischen Allianz in Hamburg, wo unter anderem dann auch Tobias Feix und Harald Sommerfeld mitwirken sollten, beziehungsweise da wurde gemeinsam für Hamburg eine Kampagne gemacht. Johannes Reimer sollte der Hauptredner bei dieser Veranstaltung im November 2011 sein. Ich denke, die wird sogar noch erst stattfinden. Ja? Und so wird also in den verschiedensten Initiativen der Allianz der Evangelikalen dieser verführerische Einfluss heimlich, still und leise mit hineingemischt. Ich denke, dieser Überblick soll genügen. Ich denke, wir haben da vieles jetzt mitbekommen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir einfach da auch noch einmal eine geistliche Schlussfolgerung ziehen aus diesen ganzen Dingen. Ich möchte dazu noch einmal lesen aus dem 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 6, ab Vers 3. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Also wenn wir sehen, dass hier fremde Lehren verbreitet werden, nicht die gesunde Lehre des Evangeliums, nicht das, was der Herr Jesus gelehrt hat, dann sind wir gerufen, uns fernzuhalten, uns ganz klar abzusondern, nicht nur natürlich von der Emerging Church selber, sondern das Problem ist ja, wir müssen letztlich uns auch absondern von den evangelikalen Kreisen, die diese Verführungsströmungen bewusst dulden, fördern, einsetzen, die solche Verführer einladen, um die Schafe zu verderben und zu verführen. Diese Entwicklung, die müssen wir ganz klar beantworten und da auch Menschen sagen, ihr müsst aus diesen vermischten Gemeindekreisen, Kirchen, Freikirchen austreten. Ihr müsst euch absondern. Ihr müsst wirklich in eine biblisch gesunde Gemeinschaft hineinkommen, sonst werdet ihr in Gefahr stehen, diesem Sauerteig selber anheimzufallen. Das ist nämlich die Gefahr, dass man letztlich, wenn man in einer solchen vermischten, toleranten, für alles offenen Gemeinde bleibt, dass man dabei selber geistlich Schaden nimmt. Dort, wo die Hirten nicht mehr die Herde bewahren können, da müssen die Schafe dorthin gehen, wo noch biblisch gesunde Verkündigung und biblisch gesunder Hirtendienst ist. Ich weiß, dass das in sich selber eine Not darstellt, dass es viele gibt, die weit und breit nach solchen Gemeinden suchen. Und es ist auch ein Gebetsanliegen. Ich möchte das zum Schluss wirklich auch sagen. Wir sollen ja diese Dinge letztlich auch zur Kenntnis nehmen, um auch dafür geistig beten zu können. Und das ist eine dieser Dinge, dass viele Gläubige noch aufwachen und aus dieser Vermischung und Verführung hinausgehen. Geht hinaus von ihnen, sondert euch ab, dass dieser Ruf deutlich wird und dass auch die Gläubigen die Verführung erkennen. Immer wieder geschieht es, dass Geschwister sagen, ich habe ein ungutes Gefühl gehabt, ich habe nicht recht gewusst und irgendwann wurde mir plötzlich klar, das ist Verführung und jetzt bin ich weggegangen. Jetzt weiß ich, ich kann hier nicht mehr länger bleiben, wo diese Irrlehren gefördert und geduldet werden. Und dann müssen wir auch für solche Geschwister beten, dass sie eine gesunde geistliche Heimat finden. Dass wirklich auch noch biblische Gemeinden entstehen, Hausgemeinden, wo Gottes Wort gelesen wird, wo biblische Gemeinschaft möglich ist, wo sich solche Menschen sammeln können, die wirklich aus dieser Verführung hinausgehen wollen und hinausgegangen sind. Das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen einfach erkennen, der Evangelikalismus ist in zunehmendem Maße verdorben und es ist auch nicht mehr zu erwarten, dass sich das rückwärts entwickelt und wieder in eine bessere Richtung entwickelt, sondern die Verderbnis schreitet voran. Das ist ein geistliches Gesetz in der Endzeit. Und das bedeutet, dass wir nicht nur selber die Konsequenz ziehen sollten, aus dieser evangelikalen Vermischung hinauszugehen, sondern dass wir das auch anderen Geschwistern, die wir kennen, die wir lieben und schätzen, nahebringen sollten und für sie beten sollten, damit hier möglichst viele kostbare Schafe Jesu Christi von den Wölfen ferngehalten werden und wirklich auch in eine gute Schafhürde kommen, wo Hirten sind, die für sie sorgen. Das ist, denke ich, ein großes Gebetsanliegen. Und dann vor allen Dingen auch, was die Jugend angeht, dass wirklich die junge Generation noch aufwacht, dass es da Erweckung, tiefere Bekehrung, klarere Gründung in der biblischen Lehre gibt, damit gerade die jungen Christen von diesen Verführungsströmungen bewahrt werden. Sie sind besonders gefährdet und hier müssen wir besonders beten und soweit es auch in unserer Verantwortung steht, wirklich auch Acht haben, dass die jungen Geschwister ein klares Heiligungsleben führen und in der Lehre klar unterwiesen werden, damit da ein geistlicher Schutz gegen diese Verführung ist. Es klingt ja alles so attraktiv, so schön, es läuft rein wie Öl. Da müssen die Alarmglocken läuten und die Alarmlampen aufleuchten, weil die jungen Leute biblisch gegründet sind und sagen, Moment mal, das kann aber nicht sein. So steht es nicht in der Schrift geschrieben. Und diese Prägung sollten wir wirklich auch den jungen Leuten selber geben, soweit wir die Verantwortung haben. Oder dafür beten, dass doch noch viele junge Gläubige aufwachen und sich da absondern, bewahren vor diesen heimtückischen Verführungsströmen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Bibelwort mit uns lesen aus dem Judasbrief, was uns diese Auseinandersetzung in der Endzeit so deutlich vor Augen führt, in der wir gestellt sind. Ich lese erst einmal Judas 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Das ist die Not unserer Tage. Und hier sind wir zum Kampf gerufen, zum geistlichen Kampf, besonders auch im Gebet, aber auch mit entschlossener Wortverkündigung, auch mit der Verbreitung bibeltreuer Schriften und Vorträge unter Menschen, die noch da unklar sind, benebelt sind. Und dann wollen wir noch weiter lesen aus dem Abschluss, aus dem Ende dieses Judasbriefes, und das soll auch der Abschluss unseres Vortrages sein. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern, Vers 16, und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, welche Trennungen verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen zum Abschluss noch beten. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört und wir haben gesehen, wie sich dein Wort, diese Warnung vor den Verführungen, vor den Leuten, die die gesunde Lehre nicht ertragen, erschreckend auch vor unseren Augen immer stärker erfüllt. Wir sehen diese frevlerischen Verführungsströmungen, diese Irrlehren, die deine Person antasten, dein Erlösungswerk antasten. Und wir sehen, wie schrecklich auch diese Dinge trotz allem gefördert werden und wie verschiedene Verantwortliche einfach diese Irrlehren in den Vordergrund schieben und nicht dagegen unternehmen. Aber du bist unser guter Hirte und du willst deine Gemeinde bewahren vor diesen verderblichen Entwicklungen. Möchtest doch du ein Aufwachen schenken unter den Gläubigen, dass sie sich absondern von diesen Kreisen, wo solche Irrlehren gefördert werden, dass sie wirklich noch die gesunde Lehre suchen und sich sammeln über deinem Wort, sich sammeln auch bei Hirten, die wirklich von dir eingesetzt sind und die die Schafe wirklich noch beschützen und recht weiden. Gib dir doch Gnade, Herr, du weißt, dass da viel Not ist, dass wir auch mehr Gemeinden brauchen, die wirklich auch eine geistliche Heimat bieten für Menschen, die heimatlos geworden sind. Bitte schenke du Gnade auch für die junge Generation, für die Jugend, Gläubigen und auch für diejenigen, die nur christlich sind und noch nicht zum Glauben durchgedrungen sind, dass doch auch da ein Aufwachen geschieht, dass diese Menschen nicht diesen Irrlehren anheimfallen, sondern dass sie dein wahres Evangelium erkennen und annehmen und zum Glauben durchdringen. So bitten wir ernstlich, dass du Gnade schenkst angesichts dieser Verderbnisse, dass du deine wahre Gemeinde weiter stärkst und erbaust und dass du uns zurüstest, auch noch andere zu warnen, und diesen Kampf zu führen, diesen verordneten Kampf für den überlieferten Glauben, von dem wir gelesen haben. Herr, wir trauen auf dich. Du bist in der Lage, du hast die Kraft, uns zu bewahren und zu stärken und uns zum Segen zu setzen, auch für andere. Wir danken dir und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.